The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, und zwar Montag, der 5. August.
Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt und das machen Sie aus nicht guten Gründen.
Erinnern Sie sich noch an diesen Fernsehmoment, Scholz versus Laschet und der Streit um den Kampf gegen die Geldwäsche? Nein, Sie erinnern sich nicht. Macht auch gar nichts. Das Triell, so wurde das genannt vor der letzten Bundestagswahl zwischen Scholz, Laschet und Annalena Baerbock von den Grünen, hatte man vergessen, ehrlich gesagt, bevor es beendet war. Warum auch immer Olaf Scholz am Ende Kanzler wurde, sein Auftritt bei dieser TV-Diskussion kann nicht der Grund gewesen sein. In den USA läuft das Ganze bekanntermaßen anders ab. Bei den TV-Duellen zwischen den Präsidentschaftskandidaten, da geht's zur Sache, polemisch auf jeden Fall, aber eben auch schärfer, präziser. Die Alternativen werden deutlich und die Unterschiede auf gar keinen Fall verwischt. Darum wird um ein potenzielles TV-Duell zwischen Trump und der neuen demokratischen Kandidatin Kamala Harris auch so hart gerungen. Momentan geht's um das Wie und das Wo und das Wann. ABC News war mal verabredet als TV-Kanal. Trump sagte, er macht's jetzt aber nur noch auf Fox.
He did agree to ABC. Now he's saying, totally different race. I want Fox and I want an audience here.
Eigentlich war eine Neuauflage des Duells Trump versus Biden angedacht gewesen für den 10. September bei ABC eben. Aber weil Biden nun die Rente beantragt hat und nicht mehr zurück ins Weiße Haus will, möchte Trump ein neues Setting. Er will Kamala Harris bei seinem Haus- und Hofsender Fox News treffen. Und zwar am liebsten vor Publikum. Naja, der Populist will Fox Populi mit dabei haben. Die Demokraten stehen auf der ursprünglichen Abmachung. Ausgang dieses Duells vor dem Duell offen. Die TV-Debatte als politisches Ritual hat ihren Ursprung im September 1960, und zwar in Chicago. Richard Nixon hieß der damals junge Mann, Republikaner, Vizepräsident unter Eisenhower, und er traf im damals ersten TV-Duell der amerikanischen Geschichte den jungen John F. Kennedy. Und der überzeugte durch Charisma, durch Jugendlichkeit und eine gefällige, unaufgeregte Rhetorik. Er sagt hier, die Republikaner hätten doch in den vergangenen 25 Jahren alle Reformen verweigert.
Mr. Nixon comes out of the Republican Party. He was nominated by it. And it is a fact that through most of these last 25 years, the Republican leadership has opposed federal aid for education. Medical care for the aged. I think Mr. Nixon is an effective leader of his party. I hope he would grant me the same. The question before us is, which point of view and which party do we want to lead the United States?
Nixon wirkte verdruckst, nervös. Er wusste zum Teil gar nicht, was er sagen sollte.
Mr. Nixon, would you like to comment on that statement?
I have no comment.
Diesen Sieg im TV transferierte dann John F. Kennedy in echte Wählerstimmen. Er gewann die Wahl gegen Nixon und der war schockiert über seine Niederlage. Er konnte nicht ahnen, dass er 10 Jahre später doch noch seine Stunde kommen sah. Er wurde Präsident, er gewann gegen den heute sehr unbekannten Hubert Humphrey. Im Jahr 1980 trat Präsident Jimmy Carter zu seiner Wiederwahl an, die dann gar nicht klappte. Im Fernsehen traf er auf einen bekannten Schauspieler. Bekannt aus vielen Western-Filmen, Ronald Reagan, sein Name. In einer denkwürdigen TV-Debatte versuchte Carter zu punkten mit Ausführungen über eine Krankenversicherung für Arme und dass der Republikaner Reagan eine solche immer habe verhindern wollen.
Governor Reagan, as a matter of fact, began his political career campaigning around this nation against Medicare.
Reagan lächelte nur spöttisch und konterte mit dem Satz, here we go again. Also sehr frei übersetzt etwa, jetzt kommt er damit schon wieder an.
There you go again. When I opposed Medicare, there was another piece of legislation
meeting the same problem before the Congress. I happened to favor the other piece of legislation and thought that it would be better.
Reagan gewann die Wahl, Carter musste nach nur einer Amtszeit das Weiße Haus verlassen. Danach wurde er ein Aktivist für Menschenrechte. Im Oktober wird er 100 Jahre alt. Im Jahr 2000 dann wollte Al Gore Präsident werden. Sein Herausforderer hieß George W. Bush. Gore dozierte und belehrte, Bush polemisierte, hemdsärmlich, ein Kerl aus Texas eben. Gore erklärte seinen Finanzierungsplan für öffentliche Schulden.
A down payment on a down payment for private school tuition and pretend that that would be enough for them to go out and go to a private school. It's an illusion.
Well, wait a minute.
30 seconds, Governor. Right.
Okay.
Okay.
Bush erwiderte lediglich, dass die Demokraten doch immer nur nach dem Staat rufen und alles mit Steuergeld zahlen wollen. Kurz und schlicht.
See, here's the mentality. I'm going to make the state do this. I'm going to make the state do that. All I'm saying is if you spend money, show us results and test every year, which you do not do, Mr. Vice President, you do not test every year.
Das zog. Bush gewann die Wahl knapp. Al Gore wurde Umweltschützer und bekam immerhin den Friedensnobelpreis. Jetzt also Harris gegen Trump und beide können debattieren. Harris zeigte das im Wahlkampf vor 4 Jahren. Das war das Vize-Duell mit Mike Pence oder besser gegen Mike Pence. Sie brachte ihn wie einen Schuljungen zum Schweigen, weil er sie unterbrochen hat.
And the truth and the fact is, Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year.
He said the Trump tax cuts.
Mr. Vice President, I'm speaking. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation, okay?
Please.
Okay.
Donald Trump teilt in Debatten gerne ordentlich aus. Im TV-Duell gegen Hillary Clinton, 2016 war das, da lobte er Putin, der ja viel schlauer sei als die Clinton.
She wants open borders, now we can talk about Putin. I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good.
Well, that's because he'd rather have a puppet as president of
no
the United
puppet,
States.
No puppet.
And it's pretty clear.
You're the puppet.
It's absolutely.
She doesn't
right.
like Putin because Putin has outsmarted her at every step
Trump,
of the way.
Excuse me.
Fazit. Egal, wo das Duell Trump-Harris nun stattfindet, es wird hart werden. Und zwar für beide. Und wichtig wird es auch sein. In diesen 90 Minuten könnte sich die nächste Zukunft der USA entscheiden. Wie schon so oft auch in der Vergangenheit. Die letzte Debatte, wir erinnern uns noch an den etwas wackeligen Auftritt dieses Herrn.
And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look.
Diese Debatte brachte keinen neuen Präsidenten, aber innerhalb weniger Tage eine neue Präsidentschaftskandidatin hervor. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Jörg Thaddeus spricht gleich mit der Historikerin Heike Görtemarker. Und sie sprechen darüber, ob man die AfD und ihre Mitglieder als Nazis bezeichnen darf.
Bei Nazi geht es eben um Mord, um Völkermord, um einen rassischen Vernichtungskrieg. Also mehr geht ja nicht. Also danach gibt es eigentlich nichts mehr. Und das ist, heißt sofort, mit diesen Leuten können wir nicht reden, mit diesen Leuten können wir nicht koalieren. Sie sind aber leider im Parlament.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, warum sich Star-Investor Warren Buffett von der Hälfte seiner Apple-Aktien getrennt hat. Außerdem stellen wir Ihnen eine neue, sehr, sehr spannende Podcast-Reihe von The Pioneer vor und wir berichten von der Verfilmung des Lebens von Britney Spears.
Es ist ein schwerer Schlag für die AfD und ihre Vertreter. Erneut verlieren sie vor Gericht. Das Urteil in Münster bestätigt, die Partei darf vom Verfassungsschutz weiter als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet werden.
Die AfD ist offiziell ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster vor gut 2 Monaten erst wieder bestätigt. Als gesichert rechtsextrem werden von den jeweiligen Landesämtern für Verfassungsschutz die Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der AfD geführt. Aber darf man dann so weit gehen wie Lars Klingbeil in der TV-Debatte nach der Europawahl?
Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf.
Unter emotionalen Gesichtspunkten kann man Klingbeil sehr gut verstehen. Aber wie ist es, wenn da eine Historikerin und Expertin für die Zeit des Nationalsozialismus draufschaut? Heißt Vergleichen gleichsetzen. Dr. Heike Görtemarke hat mehrere Bestseller zu dem Thema Nazi-Vergangenheit geschrieben. Unter anderem Hitlers Hofstaat und die Eva Braun-Biografie Leben mit Hitler. Mein Kollege Jörg Thaddeus hat mit Frau Dr. Heike Görtemarke für unseren Pionier-Podcast Hauptstadt das Briefing im Rahmen der großen Sommerinterviews ausführlich zu diesem Thema gesprochen. Kann man die AfD aus historischer Sicht mit der NSDAP und Adolf Hitler vergleichen?
Die Frage, die wir aufbringen, die Frage, die wir im Prinzip heute diskutieren wollen, es kommen die Landtagswahlen im September, das ist jetzt keinen ganzen Monat mehr hin, da wird das immer wieder kommen, dieser Vergleich. Wenn der Vergleich kommt, wie geht es Ihnen dann damit? Schütteln Sie dann mit dem Kopf, hören Sie gar nicht mehr hin oder ärgern Sie sich?
Ich höre sehr genau hin und ärgere mich, muss ich ganz offen sagen, denn die politischen Ziele der NSDAP, die seit ihrer Gründung im Grunde ein brutales, gewalttätiges Verhalten gegenüber ihren Gegnern zeigte, aber auch in ihren Zielen extrem war, auf die wir vielleicht gleich noch kommen, ist mit der AfD tatsächlich nicht zu vergleichen. Denn die NSDAP war nicht nur für die Abschaffung der Demokratie, die Entrechtung der jüdischen Mitbürger, völlige Entrechtung, sondern auch für die territoriale Expansion. Das heißt, man wollte von Anfang an Krieg gegen die Nachbarländer, Polen, Tschechoslowakei, Sowjetunion für Lebensraum im Osten, aber natürlich auch die Einbeziehung Österreichs, ein großes deutsches Reich, ein Großreich errichten. Und das kann man ja von der AfD nun tatsächlich nicht behaupten. Dann, und das ist auch eine ganz entscheidende Sache, verfolgte die NSDAP einen rassischen Biologismus, die Wahnidee vom reinen arischen Volkskörper. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und das spielte eine ganz zentrale Rolle in der NS-Familien, Gesundheitspolitik. Denn kranke Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen sollten sich nicht fortpflanzen, sollten keine Kinder haben. Also hier haben wir eine radikal völkische Idee von der biologischen Erneuerung.
Jetzt muss ich aber, Frau Görtemarke, das wird heute sowieso mein Job sein, dass ich die Gegenthese die ganze Zeit aufmache und sage, ja, Moment mal, richtig, ja, das war alles ein bisschen extremer, aber trotzdem. Nehmen wir diese Situation direkt nach der Europawahl, Frau Görtemarke. Da sitzen die Parteivorsitzenden bei NTV zusammen, da sitzt also die AfD-Vorsitzende Alice Weidel und Lars Klingbeil, der Vorsitzende der SPD, beide Mitte 40, beide studierte Menschen. Für Gemeinsamkeiten fand vor allen Dingen Lars Klingbeil, ist da aber kein Platz. Denn da gab es die Situation am Ende der Diskussion, da fragt Alice Weidel, sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Und dann legt Lars Klingbeil nochmal nach und sagt ganz klar, ja. Jetzt muss man aber sagen, dass Lars Klingbeil natürlich unter dem Eindruck stand, das war einige Wochen zuvor, dieses Treffen in Potsdam, dieses sogenannte Remigrationstreffen, wo man befürchten musste, dass die AfD sich vorstellt, dass man bestimmte Leute, die sie benennen, dass man die des Landes verweisen kann oder abschieben kann, mehr oder weniger. Ist das da nicht logisch, dass er sagt, Frau Weidel, natürlich sind Sie auch in gewisser Weise Nazi?
Nein, das kann man so nicht sagen. Und tatsächlich ziehen wir ja immer wieder die Parallelen zwischen NSDAP und AfD, weil Mitglieder der AfD mit gezielten Äußerungen selber für diesen Vergleich sorgen. Also wenn wir beispielsweise Björn Höcke nehmen oder auch Maximilian Krah, wenn dann Parolen aus der NSDAP SA benutzt werden, alles für Deutschland oder SS-Mitglieder seien nicht alle Verbrecher gewesen. Oder Krah spricht von Umvolkung als Jurist. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist natürlich unglaublich furchtbar.
Ja, aber das ist doch der Beweis. Da ist doch der Beweis,
Frau Görtemarke. Nein, das ist nicht der Beweis. Trotzdem, die Frage ist ja, warum machen die das eigentlich? Oder die Thüringer AfD stellt ihrem Wahlprogramm ein Gedicht von Franz Langheinrich vor. Den kennt kein Mensch.
Rauscht ihr noch, ihr alten
Kennt Wellen. Kein Mensch. Ja, da fragt man sich doch, aber was soll denn der Mist? Aber ist das wirklich jetzt politische Gesinnung, ja. Will man Rückbesinnung auf sozusagen die Naturpoesie der Romantik? Warum nimmt man da nicht sofort die Romantiker des 19. Jahrhunderts? Warum nicht? Weil man damit nicht in der Bild-Zeitung landet, ja.
Achso, Sie meinen, weil Franz Langheinrich, muss man dazu sagen, es war eine Zeitungsgeschichte auch vor einigen Wochen. Der Mann gilt als das wird dann immer so bezeichnet, glühender Nationalsozialist Franz Langheinrich. Der hat eben dieses Volkslied geschrieben, den Text für das Volkslied Rauscht ihr noch, ihr alten Wälder. Ich habe mich das auch bei Maximilian Krah gefragt. Wir sind beide Mitte 50. Das heißt, wir haben doch mitgekriegt, dass es noch SS-Kameradschaften gab, also alte Männer mit dicken Brillen, die gesagt haben, ja, so schlimm war das alles gar nicht und wir waren ehrenhafte, ritterliche Soldaten. Die sind ja mittlerweile alle tot. Wenn jetzt also Maximilian Krah während eines Landtagswahlkampfes hingeht und versucht zu relativieren, dass die SS-Leute Verbrecher waren und Leute, die sich viele Fragen gefallen lassen müssen. Für wen tut er das dann? Also gibt es nach Ihrer Meinung Leute, die sagen, genau, die SS wird auch in viel zu schlechtem Licht betrachtet?
Ich habe mich auch gefragt, warum machen die das? Also Provokation, Gesinnung, aber dann fiel mir eigentlich eine These ein, die vielleicht merkwürdig klingt, aber geht es vielleicht nicht darum, den Wähler stärker an sich zu binden, indem nämlich die Wähler, wenn sie diese Parolen der NSDAP oder solche Anleihen aus dem NS immer wieder suchen, immer wieder erklären, die Wähler ja selber auch zu Nazis erklärt werden aus der Politik, aus der Gesellschaft. Und das stimmt aber nicht. Die sind keine Nazis. Und das führt vielleicht dazu, dass sich die Wähler der AfD, weil sie sagen, die werden hier ungerecht behandelt, tatsächlich mehr mit dieser Partei noch solidarisieren als ohnehin schon.
Ja, aber jetzt haben Sie haben eine Eva Braun-Biografie geschrieben. Sie arbeiten an einer Biografie über Leni Riefenstahl. Sie haben über Hitlers Hofstaat geschrieben. Sie beschäftigen sich schon sehr, sehr lange, Frau Görtemarker, als Historikerin mit diesem Thema. Würden Sie nicht normalerweise immer jeder Politikerin, jedem Politiker abraten, an diese Gifteimer anzufassen?
Ja, natürlich, absolut. Aber sie tun es und sie verfolgen damit einen Zweck. Sie instrumentalisieren die Geschichte für ihre Zwecke. Aber genauso ist Nazi auch zu einem politischen Kampfbegriff geworden. Ja? Vergleiche mit Hitler und dem NS sind doch heutzutage in der politischen Auseinandersetzung an der Tagesordnung. Also es geht hier ja nicht darum, wenn man jemanden als Nazi bezeichnet, irgendwie aufklärerisch zu wirken und zu sagen, okay, hier haben wir eine problematische politische Entwicklung, ja. Aber wirklich um Aufklärung geht's nicht, sondern tatsächlich den politischen Gegner mit dieser extremen Bezeichnung, weil bei Nazi geht es eben um Mord, um Völkermord, um einen rassischen Vernichtungskrieg. Also mehr geht ja nicht. Also danach gibt's eigentlich nichts mehr. Und das heißt sofort, mit diesen Leuten können wir nicht reden, mit diesen Leuten können wir nicht koalieren. Sie sind aber leider im Parlament.
Also die AfD ist mindestens nazinah. Es gibt dann, man könnte sagen, eine ganze Reihe gescheiterter Existenzen, die sich in der NSDAP seinerzeit gesammelt haben und die sich aber heute auch in der AfD sammeln. Sie haben schon erwähnt, Maximilian Krah, ein außerordentlich glückloser Spitzenkandidat der AfD im Europawahlkampf. Das gleiche gilt für seinen Stellvertreter Peter Büstron, der dringend verdächtig ist, aus Russland Geld angenommen zu haben. Das unterstellt ihm unter anderem der tschechische Geheimdienst. Wenn wir zwei Rotweinschalen vor uns stehen, könnte man so sagen, ja, ist doch genau so wie mit Heinrich Himmler, diesem deprimierten, esoterischen Hühnerzüchter, so jemand wie Martin Bormann, der schon 1923 an einem Mord beteiligt, einem sogenannten Fememord beteiligt war. Hitler selber, gescheiterte Figuren, also Hermann Göring, ein Held, Luftwaffenheld des Ersten Weltkrieges, der aber keinen Krieg mehr hatte und sich dementsprechend nutzlos vorkommen hätte müssen.
Bei diesen Vergleichen kriege ich wirklich Krämpfe, muss ich sagen.
Denn, Frau Götter, im Ernst, Sie haben einen Moment einen Krampf.
Ganz im Ernst, habe ich. Denn dieses Art des damaligen Scheiterns kann man doch mit heute nicht vergleichen. Wenn ich da zum Beispiel Matthias Helfferich sehe, der sich ja auch als das freundlichste Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat, muss man sagen, er ist Rechtsanwalt in Dortmund, er ist Mitglied des Bundestages, da frage ich mich auch, wo das Scheitern eigentlich sein soll. Hermann Göring, wenn wir ihn mal herausgreifen, war ja ein Jagdflieger im Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg hatte er einen Biografiebruch. Das heißt, er durfte nicht mehr fliegen, keine Fliegerstaffel mehr anführen. Warum? Weil der Versailler Vertrag den Wiederaufbau von Luftstreitkräften in Deutschland verbot. Also er stand vor dem Nichts. Er geht nach Schweden, lernt dort seine Frau Karin kennen, kommt zurück, 21, weiß nicht, was er tun soll. Was macht man? Man schreibt sich an der Uni ein, in München. Und 1922 sucht er selber den Kontakt zu Hitler. Warum wieder? Weil hier die Nazis die radikalsten Bekämpfer des Versailler Vertrages, Friedensvertrages sind und der Demokratie. Und er verspricht sich davon eben, dass das, was sozusagen seine Karriere zerstört hat, abgeschafft wird. Und Göring und seine Ehefrau werden nachfolgend zu den fanatischsten oder sehr fanatischen Unterstützern von Hitler. Aber das ist doch eine völlig andere Karriere, als wenn ich ein Rechtsanwalt in Dortmund bin und im Bundestag sitze. Das ist nicht zu vergleichen.
Dann aber Sachen sage, wie ich bin der demokratische Freisler, in Anspielung an den Präsidenten des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, der mehr als 2000 Todesurteile, glaube ich, tatsächlich gefällt hat. Den Zeigefinger möchte ich nicht ignorieren. Also bitte, was heißt der Zeigefinger?
Er ist kein Freisler. Ja, und man muss sich wirklich fragen, welche Gründe haben die, aus welchem Zweck heraus machen die das eigentlich? Wie Sie ja auch schon sagten, die sind ja eigentlich nicht doof, sind ja ganz gebildete Leute. Ja, Höcke ist ein Studienrat gewesen, sehr viele Juristen darunter. Und da fragt man sich wirklich, und das ist entscheidend, zu sagen, warum machen die das? Natürlich muss man sie beobachten und sehen, wohin sie noch laufen, aber sie sind keine Nationalsozialisten.
Natürlich ist das Gespräch zwischen Jörg und der Historikerin an dieser Stelle noch nicht vorbei. Es wird noch weiter argumentiert, diskutiert und, ja auch das, auch gestritten. Zum Beispiel darüber, ob man Trump einen Faschisten nennen darf. Das ganze Gespräch dann am Freitag in Hauptstadt, das Briefing, der Podcast. Und jetzt startet eine neue Podcast-Sommerreihe von The Pioneer und die heißt
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Zu Beginn rückt der globale Menschenhandel in den Mittelpunkt, ein skrupelloses Geschäft, in dem der Mensch zur Handelsware degradiert wird und sein Wert von Gewinnmargen abhängt, und zwar ausschließlich von diesen Gewinnmargen, die sehr, sehr hoch sind. Das Ganze ist verheerend und klingt so, als ob wir, Sie und ich, damit so gar nichts zu tun hätten. Aber das ist so nicht. Mehr darüber jetzt. Unsere Podcast-Wirtschaftsjournalistin Josie Müller hat sich auf die Recherche begeben. Sie hat sich einen Experten an die Seite gestellt und sie lässt viele andere Stimmen, kompetente Stimmen, über die Unterwelt des Menschenhandels zu Wort kommen.
Lassen Sie uns mit dem Leitmotiv dieser Podcast-Reihe beginnen, die verschiedenen Gesichter der organisierten Kriminalität erkennen. Denn was im Allgemeinen gilt, trifft im Besonderen auf den Menschenhandel zu. Die Einnahmen insgesamt sind immens. Auf Basis der aufgedeckten Fälle von Menschenhandel kommen UN und OSZE auf eine Summe, die dem entspricht, was die 5 größten Geberländer weltweit jedes Jahr an öffentlicher Entwicklungshilfe zahlen. 150 Milliarden US-Dollar. Dazu eine Analystin der globalen Initiative gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. Diese Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Genf wertet weltweite Daten aus, die unter anderem von Interpol kommen.
Human trafficking is ubiquitous.
Menschenhandel ist allgegenwärtig und der zweitgrößte kriminelle Markt weltweit. Das liegt unter anderem an den vielen anhaltenden Konflikten und dem wirtschaftlichen Druck. Menschen werden angreifbarer. Erleichtert wird das durch die Beteiligung staatlicher Akteure. Sie sind inzwischen die dominierende Art von Kriminellen.
Staatliche Akteure, die Teil der Lösung sein sollten, sind Teil des Problems. Darunter sind Politiker und Militärs, die zugleich führende Köpfe krimineller Netzwerke sein können. In der Masse aber sind es Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes. Polizisten, Grenzer oder Justizbeamte, die falsche Papiere ausstellen, Anzeigen nicht nachgehen, Grenzen öffnen, Auswege versperren. Die Liste ist lang, das entscheidende Stichwort kurz. Korruption. Die Zahl der staatlichen Akteure ist vor allem in Kriegs- und Krisenstaaten hoch, aber auch in autoritären Systemen. In der EU ist die Zahl der staatlichen Akteure sehr gering und das gilt für alle freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten, wenn sie auf stabilem Fundament stehen. Angreifbar für kriminelle Netzwerke sind sie auf andere Art. Einerseits, weil sich die Freiheiten dieser Länder ausnutzen lassen, dazu kommen wir später noch, und andererseits, weil sie als Migrationsziel ein lukratives Geschäft ermöglichen. Das der Schleuser.
Ich möchte Sie zu diesem Hörerlebnis, zu dieser aufwendigen Podcast-Produktion meiner Kollegin Josie Müller einladen, die auf monatelangen Recherchen zum Thema organisierte Kriminalität basiert. Sie finden die erste Folge frei zugänglich bei Apple und Spotify und natürlich auch auf unserer Homepage und auch in der Pioneer-App. Den Link ganz bequem in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wird über Berkshire Hathaway gesprochen, die große Investmentfirma von Warren Buffett. Die Infos dazu hat Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, Warren Buffett hat die Hälfte aller Apple-Aktien aus seinem Berkshire-Portfolio geschmissen, also verkauft. Warum denn das, bitteschön?
Ja, genau. Buffett verkaufte im letzten Quartal etwas mehr als 49% seiner Apple-Aktien. Aber auch nach dem Verkauf ist Apple weiterhin die größte Position von Buffett. Und Buffett trennte sich auch nicht nur von Apple-Aktien, sondern von Aktien insgesamt im Wert von $75 Milliarden im zweiten Quartal. Darunter ja auch Aktien von der Bank of America. Damit sitzt Buffett jetzt auf einem Cashberg von $277 Milliarden. Die genauen Gründe sind nicht so klar, man kann da tatsächlich nur spekulieren. Im ersten Quartal hatte Buffett seinen Apple-Anteil ja schon um 13% reduziert und damals hieß es, das sei aus Steuergründen gewesen. Dass es jetzt doch so viele Apple-Aktien sind, legt aber nahe, dass es noch andere Gründe gibt. Im ersten Quartal konnte Apple ja nicht so gut performen. Im zweiten Quartal gab es aber einen Plus von 23% und neue Allzeithochstände, nachdem Apple ja Einblicke in seine geplante KI-Strategie gegeben hatte. Ein Grund könnte jetzt also sein, dass Buffett nicht wollte, dass Apple ein zu großes Gewicht im Portfolio einnimmt. Zeitweise hatte Apple mehr als die Hälfte des Portfolios eingenommen. Ganz grundsätzlich ist Buffett ja bei Tech-Aktien auch extrem zurückhaltend und hatte erst in 2016 begonnen, Apple-Aktien zu kaufen. Danach kaufte er immer weiter, bis Apple dann irgendwann zu seiner größten Position wurde. Der Abverkauf jetzt ist wahrscheinlich einfach, um Gewinne mitzunehmen und einfach mal zu ernten nach dem lange Jahre halten.
Und dann sag uns, Anne, was wird sonst noch wichtig in dieser Woche?
Also insgesamt gehen die Anleger sehr angespannt in die neue Woche, nachdem die Nasdaq am Freitag ja in eine Korrektur gerutscht ist, nämlich mehr als 10% von ihrem Allzeithoch entfernt. Ausgelöst wurde das durch deutlich schlechter als erwartete Arbeitsmarktdaten. Die Anleger befürchten jetzt, dass die Zinssenkungen der Fed zu spät kommen und es vorher noch eine Rezession geben könnte. Deshalb stehen alle weiteren Wirtschaftsdaten jetzt ganz genau im Fokus. Da gibt es zum Beispiel diese Woche Daten aus dem Dienstleistungssektor und zur Kreditsituation in den USA. Außerdem gibt es noch weitere Quartalszahlen diese Woche, unter anderem von Disney, Caterpillar, Tyson Foods, Uber und Airbnb.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass einerseits gerade der größte Edelsteinschatz aller Zeiten entdeckt wurde, er aber leider andererseits unerreichbar zu sein scheint. Der Planet Merkur ist nämlich 75 Millionen Kilometer von unserer schönen Erde entfernt. Unter seiner Graphitoberfläche soll sich ein riesiger Diamantenteppich befinden. Früher war nämlich der komplette Planet, der Merkur, ein Meer aus flüssiger Lava, ein Magma-Ozean. Und der ist im Laufe der Jahrmillionen erkaltet und durch den enormen Druck im All hat sich eine Diamantenkruste gebildet. berechnet haben das belgische und chinesische Wissenschaftler aufgrund von Daten einer Raumsonde. Und sie haben eben nicht nur gerechnet.
Sie haben das auch noch experimentell überprüft. Das heißt, im Labor so Druck- und Temperaturexperimente gemacht und da hat das genauso funktioniert. Und die Wissenschaftler gehen tatsächlich davon aus, dass da inzwischen eine Schicht ist, die ist ja 15 bis 18 Kilometer dick.
Erklärt hier der ARD-Wissenschaftsjournalist Jan Kerkhoff. Eine 18 Kilometer dicke Diamantenschicht, das ist kühn und das ist cool, das weckt irdische Begehrlichkeiten. Wenn da nicht ein Problem wäre. Der Planetenforscher Philipp Reis von der TU München sagt hier gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, wie schwer es doch ist, zum Merkur zu fliegen.
Der Treibstoff, den man braucht, um zum Merkur zu fliegen, der Bedarf ist deutlich höher, als jetzt zum Mond zu fliegen beispielsweise. Und dadurch, dass der Merkur sich auch nah an der Sonne befindet, gibt die Sonne natürlich auch mit ihrer extremen Umgebung und mit der starken Gravitation Störungen auf den Orbit aus. Das heißt, ein Raumfahrzeug um Merkur hat es immer ein bisschen schwieriger, auch stabil in der Umlaufbahn zu bleiben.
Außerdem wird vermutet, dass die Diamantenschicht in einer Tiefe von 436 Kilometern liegt unter der Oberfläche. Die Bohrung dürfte also kompliziert werden. Aber wer weiß, eines Tages wird man da hochkommen und dann auch in die Tiefe bohren. Oder um es mit Erich Kästner heute Morgen zu sagen, nur wer an Wunder glaubt, wird Wunder erleben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, eigentlich geht es gar nicht. Ein so unfertiges, so abgebrochenes Leben wie das von Britney Spears jetzt schon in einen Film zu packen. Aber genau das soll jetzt passieren. Britney hat gepostet, dass sie mit dem Hollywood-Produzenten Mark Platt einen Film macht. Der Mann hat unter anderem den Musicalfilm La La Land herausgebracht. Jetzt wird also das Leben von Britney Spears verfilmt. Wer die Hauptrolle, also sie selbst, spielt, ist noch gar nicht bekannt. Auf jeden Fall hat sie in ihren 42 Jahren eine Menge erlebt. Mit 10 Jahren sang sie in Disney-Fernsehshows und war in Werbespots zu sehen. Ihre Mutter war die ehrgeizige Managerin der kleinen Britney. Mit 17 wurde diese dann zum Weltstar mit ihrem Debütalbum. Das Leben, das dann folgte, war ein Popstar-Leben zwischen höchsten Triumphen und finstersten Tälern. Auf der einen Seite wurde Britney angehimmelt von einer ganzen Generation von Teenagern. Sie verkaufte 170 Millionen Tonträger. Sie hatte als Teenie eine Beziehung mit Justin Timberlake, den sie schon lange kannte und der auch ganz gut singen kann. Alles also wie im Bilderbuch. Aber im Laufe der Zeit bekam sie psychische Probleme. Sie rasierte sich eine Glatze zum Beispiel.
February 16th, 2007, Britney walked into a Tarzana, California salon and shaved off all her signature long hair.
Sie attackierte einen Fotografen mit einem Regenschirm. Sie verlor zeitweise das Sorgerecht für ihre Kinder und das alles unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, der Yellow Press. Im Besonderen. Das Showgeschäft geht brutal um mit seinen Stars, vor allem wenn diese Stars zu stolpern beginnen. Von 2008 bis 2021 stand Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Er kontrollierte ihre Finanzen, ihr Privatleben. Sie sprach später dann von Missbrauch. Mittlerweile lebt sie wieder selbstbestimmt. Im letzten Jahr gab es ein Buch von ihr über ihr Leben. Jetzt also der Film Britney Spears will erzählen, wie sie selbst auf sich und auf ihr Leben blickt. Tja, auch wenn ihr Leben doch erst Halbzeit hat. Jedenfalls singen, das sagt sie, weiß sie, jetzt schon will sie nicht.
Yeah.
Ich wünsche Ihnen dennoch einen fröhlichen, einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Es hat auch Vorteile, kein Superstar zu sein. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Dreaming away, wishing that heroes stay true.